Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Morgen.
Bei unserem Vereinbarkeits-Espresso, die vierte Episode. Heute zum Thema Digitalisierung und Vereinbarkeit. Für Sie nochmal zur Erinnerung, das Ganze konzipiert als ein kurzer, knackiger Input vom Netzwerkbüro für Sie, liebe Mitglieder und werdende Mitglieder des Unternehmensnetzwerkes Erfolgsfaktor Familie. In den ersten Episoden der Vereinbarkeitsexpress lade ich mir, genau, mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Referent im Netzwerkbüro, immer einen geschätzten Kollegen, eine geschätzte Kollegin aus dem Team Netzwerkbüro ein und wir tauschen uns in einer halben Stunde, wie gesagt, kurz und knackig zum Vereinbarkeitsthema aus. Und bisher haben wir eine sehr schöne Resonanz auf diese Reihe bekommen. Und das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, Sie können uns gerne im Nachgang über Kommentare Ihre Sicht mitteilen hier im Chat oder schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail. Wir probieren noch immer neue Konstellationen hier in unserem kleinen Vereinbarkeitsstudio aus. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf Feedback von Ihrer Seite. Aber damit, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Thomas.
Lass uns loslegen. Ich frage ja meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hier immer zum Start eine ganz spezifische Frage, nämlich wie trinkst du deinen Kaffee?
Grundsätzlich ist das vollkommen egal, wie der Kaffee serviert wird. Hauptsache, er ist nicht zu exotisch und darunter fasse ich auch schon den Milchschaum. Ja. Und er darf um Gottes Willen nicht zu süß sein, am besten schwarzen Schuss Milch ist in Ordnung. Ansonsten bin ich da leidenschaftslos und auch so ein bisschen als Banause unterwegs. Ich trinke jede Art von Kaffee.
Okay, aber das heißt, du lässt auch den Zucker weg, oder?
Ich lasse den Zucker weg, hin und wieder mal in einem sehr starken doppelten Espresso, so ein ganz kleines Teelöffelchen. Also ich spitze an Zucker, aber das ist meistens eher nicht der
Fall. Gut zu wissen, auch wie wichtig in Zukunft mit Kaffee versorgen kann, hier im Büro, wenn wir hier sind. Da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema. Wir wollen heute über Digitalisierung sprechen und dieser Hinweis, wenn wir uns hier im Büro treffen, ist ja schon eine Aussage, die vor ein paar Jahren ja irgendwie wahrscheinlich für Irritation gesorgt hätte.
Das ist ja, ja.
Man arbeitet im Büro, aber wir haben in den letzten Jahren als Gesellschaft, als Wirtschaft eine steile Lernkurve hinter uns gebracht, was das mobile Arbeiten angeht. Wir wollen heute über Digitalisierung sprechen und wir wollen den Fokus nicht ausschließlich auf das mobile Arbeiten bzw. hybride Arbeiten legen, aber das ist ja schon so der Aspekt, der mit Digitalisierung sehr eng verknüpft ist und der wahrscheinlich auch den meisten erstmal in den Sinn kommt. Und meine erste Frage an dich, Damian, wo geht denn die Reise des Standortes Deutschland in dieser Frage hin? Gehen wir Richtung Remote First, also ne, das mobile Arbeiten als die wichtigste Option für Beschäftigte? Oder gehen, heißt das, zurück ins Büro, trotz der wahrscheinlich auch über weiten Strecken positiven Erfahrungen der Pandemie, ja, oder vielleicht auch gerade deswegen,
ja,
wo stehen wir da mehr?
Genau, also das lässt sich gar nicht so pauschal beantworten, die Frage, wie man sich das gerne wünscht. Man müsste in die einzelnen Branchen hineingehen und würde hier auch sehr, sehr unterschiedliche Zahlen bei rumbekommen. Grundsätzlich ist das aber schon so, dass wir uns nicht partout Richtung Remote First hinbewegen. Deutschland ist im Schnitt bei 1,4 Arbeitstagen Homeoffice-Tätigkeit unterwegs. Wobei man hier aber auch tatsächlich sagen muss, das ist das deutschlandweite Mittel. Da sind natürlich die IT-Branchen genauso mit vertreten wie auch das produzierende Gewerbe. Was ich aber sehr viel interessanter finde, ist, sind eher vielmehr vier Punkte, die hier wichtig geworden sind. Wenn man sich die Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger, als Katalysator vorstellt, dass zum einen Homeoffice salonfähig geworden ist über die Branchen hinweg, also auch im produzierenden Bereich und auch nicht immer nur dort im Verwaltungsapparat des Produktionsbetriebes, sondern auch in der Produktion ist Homeoffice nicht an der Tagesordnung, also nicht in der Masse angekommen, aber wurde durchaus in vielen Stellen möglich gemacht, wo das im Vorfeld überhaupt gar nicht erst denkbar war. Sind in der Produktion, wie ist das überhaupt möglich? Das ist zum einen die gute Nachricht, dass es mehr Homeoffice, mehr hybride Arbeitsmodelle gibt als vor der Pandemie, dass dieser Digitalisierungsstau, der sich in Deutschland so ein bisschen aufgetan hat, hier so ein bisschen aufgelöst werden konnte, der Knoten im übertragenen Sinne geplatzt ist und hier sicherlich auch das ein oder andere Unternehmen die Digitalisierung als ein zukunftsfähiges Modell für die eigene Produktgestaltung, auch im produzierenden Bereich, für sich erkannt hat. Was interessant ist, ist vielleicht eine andere Zahl, ist, wenn man die Unternehmen befragt, was denn Digitalisierung für sie in Zukunft bedeutet, steht an Platz 1 die Aussage, dass wir an der digitalen Denkweise arbeiten müssen. Und das ist schon eine Einsicht, die es vor der Pandemie so hätte, glaube ich, nie geben können. Digitale Denkweise. Das Unternehmen sagen, digitale Denkweise steht für uns an erster Stelle. wenn wir an Digitalisierung denken. Das heißt, das hat so ein bisschen auch die Wissensarbeiterschaft durch, nicht nur die durchdrungen, sondern eben auch die anderen Produktionsbereiche, Abteilungen und Projekte innerhalb der Unternehmen.
Also auf jeden Fall einer der Megatrends. Wir kennen ja viele Aspekte, die gerade die Wirtschaft und auch die Öffentlichkeit umtreiben. Insbesondere Artificial Intelligence und die künstliche Intelligenz, ja, die immer mehr genutzt wird. Aber es gibt natürlich auch viele Fragezeichen draußen. Aber Unternehmen stellen sich darauf ein.
Unternehmen stellen sich tatsächlich darauf ein. Und es gibt auch schöne Statistiken dazu, auch in den ersten beiden Stellen. Hier in der Statistik KI ja, aber bitte mit einem globalen Label, das zum einen auszeichnet, ich enthalte KI, und zum anderen, dass dann irgendein Prüfsiegel mit hinterhängt, wo man dann auch sicher mit unterwegs sein kann. Das ist, glaube ich, der Sicherheitsaspekt spielt hier schon noch eine Rolle und die Bedenken sind da. Und trotzdem bejahen die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland KI als einen der Zukunftstechnologien, wenn es um Digitalisierung geht.
Okay. Wir wollen uns heute eben auch mit unserer Aufgabe an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie am Wirtschaftsstandort Deutschland zu arbeiten, heute vor allem auf die Vereinbarkeitsthematik oder inwiefern Digitalisierung und Vereinbarkeit zusammenhängt, konzentrieren. Ja. Deswegen ist meine nächste Frage an dich, Damian. Was bringt denn mobiles bzw. hybrides Arbeiten für die Vereinbarkeit? Was sind denn die Vorteile, die Potenziale, die Beschäftigte und dementsprechend auch Unternehmen hier haben und nutzen können?
Grundsätzlich macht hybrides Arbeiten die Bedürfnisse der Beschäftigten sichtbarer. Mhm.
So, was meinst du damit?
Naja, du warst vorher im Bürokontext, in der Produktion tätig, du hast vom 9-to-5 gearbeitet, du hast es unter Umständen Gleitarbeitszeiten. Das heißt, der private Raum blieb und bleibt in dieser Denke dann eben der private Raum. Abstimmungen mit dem Partner, mit der Partnerin zu Hause sind sehr stringent getrennt zur Arbeitszeit. Und das vermischt sich jetzt so ein bisschen. Also du hast jetzt die Möglichkeit, mit hybridem Arbeiten dich mit deinem Partner, deiner Partnerin abzustimmen. Du bist sichtbarer in deinen Vereinbarkeitsbedarfen im Unternehmen. Und das bringt den Diskurs sehr viel stärker in Gang, als das die letzten 15, 20 Jahren, wenn gleich da viel passiert ist. Das wollen wir jetzt gar nicht unter den Teppich kehren. Aber das birgt Potenziale, um den Diskurs nochmal sehr stark zu heben. Mhm. Und das kommt eben beiden zugute. Sowohl der Partnerin, dem Partner, die ja auch Vollzeit beziehungsweise Teilzeit tätig ist, als auch mir als Vollzeitarbeitenden in meinem Fall, Arbeitnehmer. Wenn ich mich zu Hause abstimmen kann, wenn ich abends um 9 selbstbestimmt nochmal an den Rechner gehen kann, aber dafür zur Nachmittagszeit die Kinder abholen kann, hat meine Partnerin entsprechend ja auch ganz andere Ressourcen, die sich freischaffen kann, die dann eben in beiden Fällen auch auf die Vereinbarkeit mit einzahlen. Das ist das eine. Und zum anderen schafft hybrides Arbeiten eben auch, oder beziehungsweise hat eher das Potenzial zu mehr Vertrauen und Verantwortung auch innerhalb der Belegschaft. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Denn wo vorher Micromanagement jetzt gar nicht in dieser negativen Konnotation, wie es eigentlich und üblicherweise auch richtigerweise getroffen wird, aber wo Micromanagement eher an der Tagesordnung war, weil es eben so sein konnte, weil wir alle vor Ort im Büro waren, uns gegenseitig sehen konnten, einschätzen konnten, wer gerade woran arbeitet, mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten und wie intensiv, entgleitet uns das so ein bisschen in Anführungsstrichen im Homeoffice, in den hybriden Arbeitskonstellationen. Und das braucht mehr Vertrauen, das braucht mehr Zuspruch und Verantwortung, schafft aber auch entsprechend mehr Befähigung bei den Mitarbeitenden. Und dann eben auch, und das ist ganz wichtig, wenn es um die Fachkräftesicherung und Bindung geht, eben auch mehr Loyalität und Bindung des Mitarbeitenden, wenn er oder sie sich dazu befähigt fühlt, hier selbstbestimmt die Arbeitspakete abzuarbeiten. Das braucht aber auch sehr viel mehr Moderationsleistung von Seiten der Führungskraft. Dazu kommen wir sicherlich später auch nochmal.
Auf jeden Fall über Führungskräfte werden wir auch gleich noch sprechen. Was mir in dem Zusammenhang auch echt in Erinnerung bleibt, wenn wir auf die Pandemie zurückkommen, ist, dass, glaube ich, für viele Beschäftigte oder Teammitglieder Führungskräfte das erste Mal wirklich auch als Familienmenschen sichtbar wurden. Ne? Also so, ich kenne das aus vielen Gesprächen mit Unternehmen bei uns im Netzwerk, dass dann auch bei der Teamleitung das Kind immer Homeoffice während der Pandemie, während den Schließzeiten durchs Bild geflitzt ist. So, ne? Das wird einfach auch selbstverständlich. Und ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Prozess gewesen, sich gegenseitig zu verspielen auch. Ne?
Das bleibt auch in Zukunft ein sehr wichtiger Prozess, auch eine sehr wichtige Herausforderung, eben diese Transparenz, die gegenseitige Empathie füreinander herzustellen, auch abteilungsübergreifend, weil im Zuge der Digitalisierung haben wir natürlich abteilungsbedingt, produktionsbedingt verschiedene Geschwindigkeiten und verschiedene Lösungen, die da überhaupt erst möglich werden. Und da gilt es umso mehr, füreinander Verständnis zu entwickeln, die Arbeitsweisen, die Sichtweisen des anderen, insbesondere anderer Abteilungen zu verstehen. Und insofern ist das, hat das Signalwirkung, beziehungsweise ist das ein sehr schönes Beispiel, wenn man sagt, Führungskräfte sind auch private Menschen. Also diese Rollen, die man als Führungskraft im Vorfeld, nur als Führungskraft jetzt im schlimmsten oder im intensivsten Falle verkörpert hat, dass die nicht aufbrechen, aber dass auch andere Rollen sich da haben, wo auch Vereinbarkeitsbedarfe hinterhängen. Denn wir wissen aus Statistiken zum Beispiel auch, ganz klassisch und ganz unabhängig von der Digitalisierung, dass wenn Führungskräfte Vereinbarkeit vorlegen, dass die auch sehr viel eher von Mitarbeitenden genutzt werden.
Ja, danke für den Hinweis, Damian. Das ist ein Thema, das wir beim letzten Espresso auch mit Larissa etwas intensiver besprochen haben. Den können Sie dann auch bald nachhören. Ich möchte zwei Sachen hier dann festhalten. Also ne, zum einen auf jeden Fall hybrides Arbeiten hilft in der Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes. Das liegt auf der Hand. Du hast ja ein paar Beispiele genannt, wie das funktionieren kann. Eben dass man sich in der Koordination innerhalb einer partnerschaftlichen Aufteilung hier mehr Freiraum einfach hat, fallen natürlich auch die Wegzeiten weg. Ich glaube, das ist ein Argument für sehr, sehr, sehr viele, mobiles Arbeiten zu nutzen, was dann eben Entlastung bedeutet, wenn es um das Bringen und Abholen der Kinder von der Kita oder der Schule geht. Und da möchte ich auch nochmal einen Punkt stark machen. Wir haben über Kinder im Homeoffice gesprochen. Unser Bild vom Homeoffice bedeutet nicht, dass man gleichzeitig die Kinder auch betreut, sondern wir gehen davon aus, dass es qualitativ hochwertige und verlässliche Kinderbetreuung gibt. Und das Homeoffice eben genutzt werden kann, so dass die Beschäftigten sich voll und ganz konzentrieren können auf ihre Arbeitspakete, auf ihre Arbeitsschritte. Und ich glaube, es hat sich in der Zwischenzeit auch gesellschaftlich rumgesprochen, dass Homeoffice nicht dafür da ist, dass man nebenbei eine Kinder betreut.
Ja.
Weil das war vor ein paar Jahren ja eigentlich noch das klassische Bild. So, sind wir als Netzwerk auch sehr froh, dass es jetzt ein gesellschaftliches Verständnis dafür gibt.
Da sind wir auch von weggekommen, dass das klassische Bild vom Vater, von der Mutter mit dem Baby im Arm in Team-Meetings quasi als Aufhänger zu nutzen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn es gar auch Ausnahmen geben darf in dem Kontext, die einfach aus der technischen und aus der digitalen Welt heraus möglich wurden, wo es halt vorher nicht möglich war.
Lass uns mal noch auf so ein paar Aspekte zu sprechen kommen, bei denen die Digitalisierung wirklich eine grundlegende Veränderung auch anstößt. Und ich möchte mit dir kurz über das Thema Kommunikation reden. Denn selbstverständlich ist es in Organisationen, Unternehmen kommunikative Räume, in denen miteinander gesprochen wird. Und wir wissen auch aus unserem Netzwerk, dass Kommunikation in der einem digitalen Setting anders läuft.
Richtig.
Und meine Frage an dich, Damian, was verändert sich da? Vielleicht den nächsten Schritt, auf was müssen Unternehmen hier achten, auch mit dem Blick auf die Vereinbarkeitsbedarfe der Beschäftigten.
Ich möchte noch mal ganz kurz zum vorherigen Thema was nachschieben, was ich sehr wichtig finde, ist, wenn man nach der Arbeitsbelastung in hybriden Arbeitskontexten Mitarbeitende fragt, antworten dreimal mehr Mitarbeitende, dass die Arbeitsbelastung gestiegen ist, als dass sie gleich geblieben ist, beziehungsweise oder als dass sie gesunken ist. Und trotzdem sagen 80% der Befragten, dass sie die Flexibilität sehr schätzen und das Ganze insgesamt positiv einschätzen. Das heißt, auch in hybriden Arbeitskonstellationen kann der Workload steigen und trotzdem können die Bedarfe besser abgepasst werden. Das ist immer wichtig, in dem Kontext vielleicht einmal gesagt zu haben. Zum Thema Digitalisierung und Kommunikation. Was ist passiert? Grundsätzlich schafft Digitalisierung im Zuge der Kommunikation noch einmal eine flachere Hierarchiestruktur potenziell. Man kennt's. Zuletzt hatte man das quasi mit der Erfindung des Telefons in den 30er Jahren, wo dann Hierarchieketten ganz, ganz rigoros aufgebrochen werden konnten, indem man mal einmal kurz die Hierarchieketten einmal durch die Bank weg durchbrechen konnte, da den Vorgesetzten oder die Geschäftsführung anrufen konnte und entsprechend das abkasten konnte. Das ist jetzt alles potenziell noch viel eher möglich, wenngleich natürlich dem nochmal ganz klassische Hierarchiestrukturen, Befugnisstrukturen und Ähnliches dem entgegenstehen können, wenn man das betriebsseitig so wünscht. Was bedeutet das aber, dass die Kommunikation potenziell flacher werden kann? Wir haben schnellere Feedbacks, die wir einholen können. Wir haben kürzere Schleifen. Wir haben mehr und differenziertere Kommunikation, mehr Transparenz in der Kommunikation und wir schaffen es auch abteilungsübergreifend, uns da Feedbacks mit einzuholen, ganz abhängig davon, welche Art des wirtschaftlichen Tuns wir hier betreiben. Das braucht gute Flanken, das braucht eine gute Unternehmenskultur, in der das quasi von allen Seiten gut abgesteckt wird, dass verschiedene digitale Lösungen im Zuge der Kommunikation auch dafür genutzt werden können. Es braucht gemeinsame Spielregeln, wo auch Führungskräfte heute mehr denn je gefragt sind. Es braucht auch transparente Strukturen der Kommunikationskanäle und Ähnliches. Aber insgesamt birgt das ganz tolle Potenziale, wie wir in Zukunft miteinander ins Gespräch kommen. wie wir Ergebnisse sichern, wie wir sie generieren, wie sie dokumentieren, für die Nachwelt, fürs Folgeprojekt und ähnliches festhalten. Das sind Dinge, die es im Vorfeld, zumindest technisch gesehen, nicht in dem Maße und in der Intensität hätte geben können.
Okay. Du hast gerade Führungskräfte in dem Zusammenhang auch angesprochen. Mhm. Wenn wir diese Entwicklung uns anschauen, diese Potenziale der Kommunikation im Digitalen, was bedeutet das für Führungskräfte? Also auf was müssen sie achten? Was sind neue Herausforderungen
im Zusammenhang? Ja. Also grundsätzlich sind jetzt die Herausforderungen, die es für Führungskräfte jetzt mit der Digitalisierung gibt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu befähigt werden müssen, selbstorganisiert qualitativ hochwertige Ergebnisse abzuliefern. Und das zum Teil auch so ein bisschen außerhalb des Sichtfeldes der eigentlichen klassischen Arbeitskonstellation. Insofern sind Führungskräfte heute mehr denn je gefragt, wenn es darum geht, Vertrauen zu schenken, Orientierung zu geben. Hier eben auch, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, kein Micromanagement im klassischen Sinne, sondern eher agile Managementmethoden, die jetzt gefragt sind. Das heißt, auch Führungskräfte müssen oder sollten dahingehend geschult werden, wie mit neuen digitalen Umgangsformen, wie mit hybriden Arbeitskonstellationen, wenn ein Teil der Belegschaft sich im Büro befindet, die Flurgespräche nach wie vor weiterführen kann, weil sie es wollen. Also das eine löst das andere nicht per se ab, aber auch die anderen dann so weit mit ins Boot zu holen, dass dann diese unterschiedlichen Kulturen und Präferenzen trotzdem auf ein gemeinsames Ziel einzahlen. Das gemeinsame Ziel ist auch das, was die Führungskraft jetzt in Zukunft sehr viel stärker einen Blick darauf richten muss. Denn die Ergebnisorientierung in gemischten Teams hat hier einen sehr viel höheren Stellenwert. Remote-Arbeit muss, und das ist die Herausforderung, das sagen auch viele Führungskräfte in Befragungen, viel mehr koordiniert werden. Das hat natürlich eine ganz andere Intensität. Und drei Stichpunkte an der Stelle vielleicht zu nennen. Autonomie, Rahmenprozesse proaktiv zu strukturieren. Das obliegt jetzt der Führungskraft, das sehr viel stärker in die Hand zu nehmen, Verbundenheitsgefühl zu schaffen. Also was bringt es mir, jemanden zu 100% ins Homeoffice zu schicken, wenn der sich perspektivisch oder die sich perspektivisch von so einer Bindungskraft zum Unternehmen da so ein bisschen distanziert, weil am Ende es ja ganz egal sein kann, welches Label da oben rechts, welches Firmenlogo da steht, wenn ich die Arbeitsinhalte auch woanders für mehr Geld oder für andere Benefits erfüllen kann. Das heißt, die Kommunikationserlebnis zu schaffen, schafft eben auch Loyalität und Verbundenheit. Da sind Führungskräfte heute mehr gefragt als damals. Und Kompetenzen zu entwickeln und gezielt zu stärken. Das heißt, Rückkopplung über die eigenen Prozesse, über die Selbstwirksamkeit da herzustellen, Bore-out-Effekten entgegenzuwirken, so eine Art Apathie, die sich da einstellen kann. Man kann sich sehr gut auch im Homeoffice verstecken, wenn man jetzt zumindest noch leibhaftig nicht mehr sichtbar ist.
Ja.
Also wie schaffe ich da Motivation und wie schaffe ich es, die Verantwortung wieder bei den Mitarbeitenden mit fest zu verankern, dass sie das auch natürlich ganz, ganz selbstredend für sich in Anspruch.
Okay. Du hast einige total zentrale Punkte hier genannt und wir wissen auch aus unserem Gespräch mit Unternehmern und dem Netzwerk, dass die sehr intensiv daran arbeiten und viele dieser Probleme oder sowohl Potenziale als auch Probleme schon erkannt haben. Lass uns mal über ein spezifisches, relativ spezifisches Problem in Anführungsstrichen beziehungsweise Herausforderungen sprechen, die mit dem hybriden mobilen Arbeit zusammenhängen und die auch weiterhin in diesem dieser Kommunikationsfrage bleibt. Nämlich, wir wissen auch, und vielleicht kennen es die meisten der Anwesenden heute hier aus der eigenen Erfahrung, dass die Digitalisierung auch eine gewisse Entgrenzung der Kommunikation bedeutet. Und ich muss da an eine der Speakerinnen aus unserem Unternehmenstag denken, dieses Jahr am 1. September hier in Berlin 2023. Und Maike Young hatte die interessante These in dem Zusammenhang. Und die sagte nämlich, dass dieses Problem der ständigen Erreichbarkeit im digitalen Raum quasi ein Effekt ist aus der Präsenzkultur, die wir kennen. Also das heißt, nur wer bis zum 18. Uhr und vielleicht auch länger im Büro ist, schafft das in Anführungsstrichen.
Ja.
Und dass wir auch im digitalen Raum wegkommen sollten von der Präsenzkultur hin zur Ergebniskultur, die du ja auch schon angesprochen hast. Das heißt also, hier haben wir definitiv ein Problem oder etwas entdeckt, was Leute auch unter Druck setzt. Ne? Also wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich kennen wir das anders in unseren eigenen Erfahrungen. Wo siehst du denn da noch eventuell Hindernisse und Probleme, die Digitalisierung gerade für Vereinbarkeitsfragen aufwirft? Mhm. Hast du da noch so ein paar Punkte, auf die wir mit zumindest mit einer gewissen Aufmerksamkeit blicken sollten?
Genau, also der Entgrenzungsaspekt ist schon sehr wesentlich, wie ich auch finde. Da hatte Maike Young das sehr gut auf den Punkt gebracht. Grundsätzlich hast du ja durch die verschiedenen Arbeitszeiten und durch die Nichtsichtbarkeit innerhalb der verschiedenen Arbeitszeiten, die das unter Umständen mit sich bringt, weil wenn ich abends um 9 arbeite, kann ich nicht erwarten, und in der Regel glücklicherweise passiert das ja dann auch nicht, dass 80% meiner Abteilungsbelegschaft, meiner Mitarbeiterschaft da mit gerade im Boot ist, dass ich da proaktiv nachhaken kann. Das heißt, wir haben verschiedene Geschwindigkeiten, wir haben verschiedene Arbeitszeiten, Arbeitszeitfenster, wo inhaltlich Dinge ausgearbeitet werden können. Ich habe abends, also das ist quasi dieses Fear of Missing Out, ist so ein Effekt, dass ich mich abends dabei erwische, nochmal mir die E-Mails anzusehen und zu gucken, ob irgendetwas gerade passiert ist. Das hätte es damals in dem Kontext in dem Maße nicht gegeben, in der Büroarbeit, dass ich da abends in der Freizeit nochmal E-Mails öffne, um zu gucken, ob ich nicht irgendetwas Relevantes verpasst habe. Ihr kennt es auch aus sozialen Medien, also man muss gar nicht in die Arbeitswelt hineintauchen, um diesen Effekt zu beobachten. Der liegt, wie es aussieht, in der Natur des Menschen per se. Aber das nochmal über digitalen Kontext, über die Kommunikationsstrukturen, über gemeinsame Regeln, über transparente Kommunikation und darüber auch es klar und deutlich zu kommunizieren, dass es vollkommen okay ist, am nächsten Morgen in der regulären digitalen Arbeitszeit Dinge zu durchdringen, wieder aufzuarbeiten oder dann auch zu antworten, dass man diese Signale ganz klar setzt und sich auch gemeinsam Spielregeln gibt. Das kann dem so ein bisschen entgegenwirken. Aber wir haben natürlich einen Diskurs, den es vor 10 Jahren mal in der Masse gab, dieses Thema Work-Life-Blending, dass das sozusagen der neue Hype sei. Das ist zum Glück so ein bisschen abgeebbt, weil ich da kein großer Freund von bin. Aber einige Aspekte daraus machen sich schon wieder bemerkbar, auch im Positiven jetzt, wenn man sich die Arbeitszeiten und die verschiedenen Arbeitskontexte und familiären Verpflichtungen oder privaten Verpflichtungen im weitesten Sinne anschaut. Da muss man sich gemeinsam Regeln geben. Und das setzt eben transparente Kommunikation voraus, dass Mitarbeitende auch als aktive MitgestalterInnen in diesen Prozess der Digitalisierung, der Kommunikation durch Digitalisierung mit involviert werden. Mhm. Sodass sich auch alle gleich gut abgeholt fühlen. Da sind wir wieder, um die Schleife dann so ein bisschen zu bekommen zum Eingangsthema, auch dabei füreinander Verständnis zu entwickeln und auch einander zu verstehen und auch abteilungsübergreifend die Arbeitsabläufe zu verstehen und so weiter.
Ja, unbedingt. Ich glaube, dass es hier auch tatsächlich, kommen wir nochmal ganz kurz auf Führungskräfte zu sprechen, Führungskräfte hier auch klare Ansagen machen können. Vielleicht, also es ist einfach wichtig, dass genau. Klar ist, dass diese E-Mail vielleicht auch ich kenne es auch aus unserem Netzwerk, dass Geschäftsführende in ihrem Footer in der Signatur stehen haben, ich arbeite zu ungewöhnlichen Zeiten. Sie bekommen diese E-Mail vielleicht nachts um 12, aber fühlen Sie sich jetzt nicht angesprochen, sofort zu antworten.
Ja.
Das bin ich, das ist meine Arbeit.
Ja.
Aber Sie als Kunde oder du als Beschäftigter, das ist jetzt keine Aufforderung, jetzt sofort zu antworten. Ja. Und ich glaube, dass solche Signale total wichtig sind, weil, um jetzt auch nochmal auf Vereinbarkeit zu sprechen zu kommen, ich glaube, alle, die Verpflichtungen haben mit Kindern oder auch mit pflegenden Angehörigen, wissen, dass diese mentale Zweiteilung, ich habe eigentlich noch hier das auf der Arbeit und ich bin da jetzt im Kopf da, aber eigentlich bin ich mit meinem Kind gerade auf dem Spielplatz oder am Spielen, das ist keine gute Voraussetzung. So, das funktioniert irgendwie schon, aber es macht nicht glücklich. Weder die Kinder, also die Angehörigen, noch einen selber. Deswegen glaube ich, ist es total wichtig, hier diese, auch im digitalen Raum hier klare Kommunikationspausen einzusetzen, die auch, wie du sagst, verriegelt sind und klar kommuniziert sind. Wunderbar. Damian, ich hatte ja zum Eingang gesagt, dass wir nicht nur über mobiles Arbeiten sprechen möchten, was Digitalisierung angeht. Denn im Endeffekt geht es hier das sehen wir immer wieder, um die Möglichkeit, Arbeitszeit und auch den Arbeitsort flexibel zu gestalten. Das ist ein total zentraler Aspekt in der Ermöglichung von Vereinbarkeit. Aber die Digitalisierung hat auch noch andere Potenziale, wenn es um Vereinbarkeit geht. Was hast du denn da, was ist dir aufgefallen in der letzten Zeit im Gespräch mit Unternehmen oder in der Recherche?
Na, ich glaube, die größte Herausforderung besteht darin, die Digitalisierung in die Wirtschaftswelten hinein zu bekommen, weil ich denke, dass das die Zukunft ist und dass das definitiv passieren wird, wo vormals Digitalisierung bzw. Flexibilisierung oder Vereinbarkeitsbedarf in Anspruch zu nehmen durch die Digitalisierung nicht denkbar oder nicht möglich war. Stichwort Produktion, ein klassischer Pflegebetrieb, Außendienstbetriebe, die hier natürlich vom Face-to-Face direkt in der Interaktion mit einem potenziellen Kunden leben. Aber auch da hat der Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie sehr klar gezeigt, dass das durchaus möglich ist. Es gibt ein Mitgliedsunternehmen, das hat sich im Zuge der Corona-Pandemie beispielsweise in der Außendiensttätigkeit seine Kunden in A, B und C Kunden eingeteilt. Das ist eine interne Einteilung, die soll jetzt auch keine Wertschätzung oder Geringschätzung zum Ausdruck bringen. Aber so wurden sich eben die potenziellen Kunden oder bestehende Kunden eingeteilt, dass man sie dann entsprechend B oder C Kundschaft dann auch digital erstmal in die Erstansprache oder in die Folgeansprache gehen kann, dass man sie dahingehend beraten kann, nicht vor Ort eine Begehung machen muss mit den Räumlichkeiten, weil das ein Produktionsunternehmen ist, also ein Unternehmen, was sehr stark in den Umbau von Räumlichkeiten involviert ist. sondern dass man das schon virtuell abbilden kann. Hat natürlich auch zur Folge, dass andere Tools und Techniken genutzt werden, das virtuell abzubilden, mit der Folge, dass auch natürlich A-Kunden jetzt virtuell angesprochen werden können. Also der klassische Vertriebsberuf hat hier nochmal eine ganz, ganz starke Umwidmung erfahren oder eine Neuinterpretation des Daseins des klassischen Vertriebsmitarbeiters, der mit seinen Passagen über die Autobahn durch die Lande fährt, um die Kunden zu besuchen. Das ist halt nicht mehr so stark. Mhm. Und genauso geht das eben auch in produzierenden Unternehmen, Beispiel Riesendruckhaus, wo der Farbsteller immer unmittelbar nach dem Druck mitteilen muss, ins in den Computer eingeben muss, was ist besonders gut, was ist besonders schlecht gelaufen, warum kann er das auch nicht zu Hause machen? Dadurch flexibilisiert er ein bisschen, obwohl der direkt an der Produktion ist, direkt an Druckturm dranhängt und Farbblitzen verändert und ähnliches, kann er natürlich seine Feedbacks auch von zu Hause aus abgeben. Das ist natürlich Flexibilisierung mit sich bringen. Auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist doch überhaupt nicht möglich. Dieser Mensch hat mit Rechnern partout nichts zu tun. Was machen wir mit Mitarbeitenden, die aber auch tatsächlich am Fließband stehen im klassischen Sinne? Gibt man denen vielleicht kostengünstige Tablets, Laptops mit an die Hand über einen VPN-Tunnel mit Anbindung ans Intranet, um dort quasi auch direkt diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin am Puls des Unternehmens mit teilhaben zu lassen, wo dann eben auch Vereinbarkeitsbedarf und Maßnahmen mit ausgetauscht werden.
Ja.
Zeit auch auf das gegenseitige Verständnis und so weiter und so
weiter. Ja, ich denke, das sind tolle Beispiele, die du genannt hast, insbesondere auch hier die Frage, inwiefern hilft die Digitalisierung gerade Beschäftigten, die jetzt nicht unbedingt in den offensichtlichen Kommunikationskanälen teilnehmen. Das ist
eine große Herausforderung.
Und wir wissen von Unternehmen aus dem Netzwerk, die machen das. Ne? Also du hast zum Beispiel Tablets beispielsweise genannt. Aber es gibt auch virtuelle Terminals in den Produktionsstätten, ja, vielleicht in so etwas ruhigeren Ecken, wo man sich die aktuellen Firmen-News und eben auch Informationen zur Vereinbarkeit, in welche Angebote gemacht werden, abholen kann. Mitarbeiter-Apps, wir wissen, dass da auch relativ viel Ressourcen reingesteckt wird, weil Unternehmen erkannt haben, okay, über Mitarbeiter-Apps kommen wir an die Leute dran, und diese Tools bieten sich auch an, um Informationen, um Kommunikation rund um das Thema Vereinbarkeit anzubieten.
Ja.
Das ist super. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. In dem Zusammenhang, wir wissen auch, insbesondere im Pflegebereich, aber ganz stark in Krankenhäusern, wird immer stärker mit Shiftplänen auf digitaler Basis gearbeitet.
Ja.
Also die entsprechenden Kapazitäten dort, um eben flexibel Schichten zu tauschen, auch hier so eine Tauschbörse einzusetzen, werden genutzt und auch zur Zufriedenheit, soweit ich das mitbekommen habe, von Krankenhäusern beispielsweise bei uns im Unternehmen, und ähnliche Ideen werden auch in der Pflege, zumindest bei größeren Betrieben, ne, wo das möglich ist, auch ausprobiert. Das heißt auch hier, ne, die Potenziale der Digitalisierung nutzen, um mehr Flexibilität zu ermöglichen und eben auch unter Umständen, in Anführungsstrichen, besser aufzufangen. Ne? Also
ja,
wenn was in der Kita los ist, in der Schule, wenn das Kind krank ist oder eben jemand so, der gerade gepflegt wird, hier besondere Aufmerksamkeit braucht, dass diese Tools eben helfen dabei, Flexibilisierung zu ermöglichen. Und ganz wichtiger Aspekt, den du vorhin auch genannt hast, ist im Teamgefüge braucht es ja auch Verständnis für und auch ja Verantwortung für die entsprechenden Positionen.
Wenn ich hier auch noch kurz abschließen darf, ich finde diesen Aspekt sehr, sehr wichtig und den haben wir an der Stelle noch gar nicht beleuchtet. Insofern finde ich schade, dass dieses Format eine halbe Stunde geht, aber es hat ja Sinn und Zweck, dass das 30 Minuten veranschlagt ist. Das musst du von der Unternehmenskultur aber auch sauber flankieren und auch sauber kommunizieren, denn jedes technische Tool hat natürlich das Potenzial, die Effizienz bei der Mitarbeiterschaft immens zu steigern. Und es obliegt dir, wie du das mit der Belegschaft kommunizierst, und dann kriegst du auch entsprechend die Lorbeeren dabei rausgeerntet oder eben auch nicht. Wenn du das quasi zur Effizienzsteigerung nutzt, dann geht unter Umständen Vereinbarkeitsbedarf unter. Insofern muss das sehr klar und transparent kommuniziert werden, dass das auch auf Vereinbarkeitsmaßnahmen oder eine Vereinbarkeitsmaßnahme sein darf und ob obligatorisch ist. Ich muss dann ein Beispiel im Krankenhaus, eben daran musste ich denken, als es in einigen Abteilungen dann eben um Digitalisierung von klassischen Patientenakten geht, hatte eine Mitarbeiterin sich ganz vehement beschwert, Stichwort Problemorientierung. Ja, wo soll ich denn jetzt einen Scanner herbekommen? Ich brauche doch einen Scanner, es geht doch um einen Scanner. Statt lösungsorientiert zu sagen, und genau das war eben im direkten Gespräch mit dem Vorgesetzten, was bei rauskommt, du brauchst einen Scanner, sag Bescheid, wir geben dir einen. So, das ist so, dass das eine bedingt quasi die Reaktion, wenn wir effizienzorientiert agieren mit digitalen Lösungen, und das andere bedingt eben unter Umständen eine sehr viel bessere Reaktion, die lösungsorientierte Reaktion, die Annahme, die Akzeptanz digitaler Lösungen, wenn wir das entsprechend vereinbarkeitsorientiert kommunizieren.
Okay. Vielen Dank, Damian. Weil ein schönes Gespräch, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Espresso auch mit dir. Erstmal nächsten Monat werden wir über das Thema Unternehmenskultur und wie Vereinbarkeit hier mit reinspielt oder wie eine vereinbarkeitsorientierte Unternehmenskultur gelingen kann. Da freue ich mich sehr auf Kirsten als Gesprächspartner.
Das ist die Überleitung ja ganz prima.
Ja, genau.
Genau. Nochmal angeteasert haben.
An der Stelle auch Ihnen vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Gehen Sie gerne auf unsere Veranstaltungsplattform. Werden Sie Mitglied, wenn Sie noch nicht sind. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Danke, Thomas.